Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zu unserer nächsten Folge im Podcast Bildung mal anders. Der Podcast, der Bildung neu denkt. Hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Für mehr Freude am Lernen, mehr Raum für die Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Ich, Jacqueline, spreche heute mit Marion Mohnhaupt über Zahlenlust statt Mathefrust. Und wir haben gerade schon kurz es angetriggert, wie euphorisch man über Mathe sprechen kann, wenn man offen dafür sein kann noch. Und Marion, vielleicht kannst du dich erstmal kurz vorstellen, bevor ich schon ins Thema bloppe.
Wobei ich da natürlich sofort ganz schnell hinterher springen würde ins Thema. Aber natürlich, Marion Mohnhaupt ist mein Name und ich bin Lerntherapeutin mit einem Fokus auf Mathe lernen. Da geht es um Zahlen, Rechnen und Mathe im weitesten Sinne. Lerntherapeutin bin ich seit 10 Jahren. Eigentlich ist das mein zweiter Beruf. Vorher war ich im Bereich Unternehmensentwicklung tätig, unternehmensweites Lernen. Und das Stichwort Lernen war immer meine große Leidenschaft eigentlich schon auf diesem Weg. Daher hat es mich gefreut, dann eine Weiterbildung zur Lerntherapeutin zu finden, die genau dieses Thema aufgreift, um Lernen wieder möglich zu machen. Und während meiner Weiterbildung zur Lerntherapeutin vor knapp 10 Jahren oder über 10 Jahren mittlerweile, habe ich dann den Schwerpunkt Mathe für mich entdeckt. Es ist unglaublich faszinierend, was die Hirn- und Lernforschung in diesem Bereich in den letzten 2 Dekaden, wenn man großzügig rechnet, entdeckt hat. Das ist aber teilweise noch so frisches Wissen, dass es einfach noch nicht so richtig angekommen ist, weil einiges davon auch gegen unsere Grundvorstellungen entgegensteht. Und damit sind die Hindernisse groß, dass diese Erkenntnisse aus der Hirn- und Lernforschung den Weg finden zu Lernenden. Und ja, das hat mich so sehr gefesselt, dass ich gesagt habe, Mathe ist sowieso eine solche Welt an Abenteuern und ein so besonderer Blick auf das Leben mit dem Wissen gepaart aus der Lern- und Hirnforschung, das ist genau meins, da mache ich weiter. Und so bin ich da und bitte das mit den Kindern und den Familien und zum Glück auch relativ häufig mit Lehrern zusammenzuarbeiten, um die Lernwege zu ebnen und für Mathe wieder Zugänge zu schaffen.
Ja, total spannend. Das trifft es ja auch so, wie ich eben schon sagte, ne? Wenn ich an Mathe denke, dann kommen ganz schnell solche Aussprüche wie, ich kann kein Mathe, ich bin schlecht in Mathe, solche Gedanken und Festschreibungen ja tatsächlich, die man sich selber zuschreibt oder sich Menschen selbst zuschreiben, aus bestimmten Erfahrungen raus wahrscheinlich. Und das ist so schade, weil das einfach Türen schließt, wenn man sagt, das kann ich nicht und das, da bin ich nicht gut drin oder das liegt mir nicht so. Ja. Wie können wir so einem Ausspruch begegnen? Wie können wir Menschen Lust auf Mathe machen? So dein Logo, ja klar, Mathe, sehr, sehr bejahend und sehr positiv, finde ich. Wie kannst du es schaffen, als Lerntherapeutin und wir vielleicht auch als Eltern oder Lehrkräfte, Beteiligte, dass Menschen Lust an Mathe im besten Fall behalten oder auch wieder finden?
Das ist eigentlich die Frage, die ins Herz der gesamten Angelegenheit trifft. Daher mag ich die sehr zum Einstieg, auch wenn meine Antwort jetzt entsprechend umfangreich sein kann. Aber ich werde mir Mühe geben. Ich sehe 2 Schienen und an denen arbeite ich eigentlich direkt von Anfang an mit den Kindern. Die eine Schiene ist tatsächlich rein das Mathematische. Wie ist der Lernstand? Was geht gut? Was steht gerade an? Wo gibt es Hindernisse? Da arbeiten wir sehr mathematisch. Auf dieser Schiene ist es extrem wichtig, mit den Kindern solch eine Atmosphäre der Neugier zu schaffen, des Ausprobierens. Ausprobieren ist in Ordnung, Fehler machen ist in Ordnung, Gedanken müssen ausgetauscht werden. Und da entsteht Einsicht und Erfahrung und Wissen und auch das Gefühl für, welches Wissen kann ich hier vielleicht nutzen. Und es ist ein Geben und Nehmen an Zuversicht und Zutrauen. Ein ganz wichtiger Prozess, der an der Oberfläche mathematisch ist, aber im Hintergrund bei dem Lernen ganz viel in Bewegung setzt. Nämlich Lernen als Experiment zu begreifen und als ich probiere es mal aus. Und mit jedem Gedanken und jedem Austausch entsteht irgendwas und dann sehen wir weiter. Aber es ist sehr mathematisch. Und die zweite Schiene, die ich im Auge habe, ist eben, wie denkt überhaupt dieses Kind über Mathe und wie denkt das Umfeld des Kindes über Mathe lernen und welche Erfahrung hat das Kind bisher gemacht? Die zweite Schiene fasziniert mich sehr und die war ja eben auch schon in deiner Einleitung dabei, dass wir oft einfach sagen, Mathe kann ich nicht. Da ist einfach ein ganz unheilvoller Mechanismus am Werk, nämlich so ein Mythos der Talentglaube. Ist sehr, 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 sehr verbreitet in unserer modernen Welt. Mathe kann man oder man kann es nicht. Schwarz oder weiß. Mathe, und dann gibt es solche Sprüche wie, ja, mir fällt Mathe auch schwer, etc. Also das kennen wir ja alle. Was aber niemand weiß, ist, dass das zum einen falsch ist. Das stimmt nicht, dass man Mathe kann oder nicht kann. Es ist schon richtig, dass man mehr oder weniger Lust zu Mathe haben kann. Es ist aber auch wiederum falsch, dass das immer und ewig so ist, weil vielleicht hat man einfach auch Erfahrungen mit Mathe gemacht, die nicht besonders viel Spaß gemacht haben. Und man kann neue Erfahrungen machen, wo man denkt, wow. So, also, aber wie gesagt, der Talentglaube ist völlig falsch. Schulische Mathematik können Kinder lernen. Das weiß heute die Lernforschung, dass Mathe lernbar ist, dass im Prinzip eine Frage der Zugänge ist und der Lernbegleitung. Beziehungsweise natürlich spielen die Erfahrungen, die das Kind bis zum Zeitpunkt X gemacht hat, eine ganz große Rolle. Dann ist das Mathe-Lernen vielleicht schwieriger, als es sein müsste. Aber diese zweite Schiene ist im Prinzip verbunden mit dem schönen Begriff Mindset. So, in Deutsch auch oft Denkweise genannt, aber Mindset aus dem Englischen gefällt mir einfach sehr, sehr viel besser, wo es eben darum geht, habe ich eine feste Denkweise über Mathe im Sinne von ich kann Mathe oder ich kann eben Mathe nicht, was völlig falsch ist, nachgewiesenermaßen. Oder habe ich eine Denkweise, die eher auf das Lernen als Weg blickt. Das ist so eine wachstumsorientierte Denkweise oder Englisch Growth Mindset. Und da gibt es einfach diese beiden Unterschiede, so rein faktisch. Die sind von Carol Dweck, einer Professorin aus den USA, Stanford, tatsächlich richtig gern entdeckt worden in der Psychologie. Und die hat die Psychologie damit in den letzten 10, 15 Jahren wahrlich revolutioniert, weil sie entdeckt hat, dass Menschen einen völlig anderen Weg beschreiten, wenn sie festes Denkweisen haben, Fixed Mindset, oder wenn sie ein Growth Mindset, also eine Wachstumsdenke, ich lerne, ich kann lernen, ich komme weiter. Wenn sie dieses Mindset haben, da passieren völlig andere Dinge bis auf neurologischer Ebene im Gehirn. Also die neurologischen Reaktionen auf den Lerngegenstand, jetzt im Fall Mathe, sind zwei völlig andere im Gehirn. Und damit findet das Lernen einfach anders statt. So, das heißt, was ich immer versuche, auf dieser Schiene im Zusammenspiel mit den Eltern und den Familien und auch den Lehrern, ist diese Denkweise zu fördern. So, dieses weg vom Talentglauben hin zu, was kannst du lernen und zwar warum? Was machst du denn, um es zu lernen? Oder was kann dir helfen, um es zu lernen? Das ist eigentlich mein erster bester Tipp. Jeder, der jetzt so zuhört oder kann sich gerne auch selber mal fragen, wo denke ich, dass ich etwas kann oder dass ich etwas nicht kann? Und was denke ich denn eigentlich dazu, warum ich das kann oder warum ich das nicht kann? Und mit diesen beiden Fragen kommt man sehr schön dahin, dass man auch sagen kann, könnte ich das vielleicht anders denken? Das ist dieses ganze Thema Glaubenssätze aus der Psychologie, was sich da öffnet. Glaubenssätze behindern uns regelrecht.
Ja.
Entwickeln wir aber von frühen Kindesjahren an. Und wenn in Mathe nicht so gute Erfahrungen gemacht werden, aus welchen Gründen auch immer, dann schließen sich unmittelbar solche Glaubenssätze an. Oh, die anderen sind schneller. Oh, die anderen können das besser. Baba. Also ergo, ich bin schlecht in Mathe. Und damit ist der Deckel zu. Und ganz schwer, diesen neurologischen Prozess wirklich zu beflügeln, inklusive die Motivation, weil das tut ja regelrecht weh. Man kann ja wirklich Aktivierungen im Gehirn messen, die einem Schmerzempfinden gleichen, wenn jemand etwas mit sich beschäftigen muss, mit etwas, was unangenehm ist.
Mhm.
Ganz interessanter Prozess, dieser zweite Prozess auch. Insofern, so begegne ich Kindern eigentlich. Wir gucken, was ist denn mit Mathe? Wie stehst du da? Ich schaffe ein Lernerlebnis, was einem Abenteuer gleicht oder einem Experiment oder einem Austausch. Und das zweite, wie denken wir eigentlich über das eigene Mathe-Lernen? Sind wir offen genug? Haben wir ein Mindset, was Veränderungen ermöglicht? Weil man weiß, ich lerne, wenn ich das angehe.
Ja, absolut. Und das ist so der Schlüssel, glaube ich, auch zu so vielem, ne? Ob man sich darauf einlassen kann, auf dieses Wiederentdecken, diese Reise, dieses Abenteuer, was man alles lernen kann. Das ist ein schier unermesslicher Raum an Möglichkeiten für einen bereithält. Oder ob man sich selbst begrenzt durch diese Zuschreibung, ne? Und dann einfach diese Fixierung beibehält, zu sagen, ich kann es nicht, Punkt. Ich tue es also auch nicht, beschäftige mich nicht mit und bleibe in meiner kleinen Welt des Glaubens, dass Mathe nichts für mich ist, so, ne? Und genau, du hattest das Buch schon mir geschickt, zum Selbstbild von Carol Dweck. Ein Buch, was ich auch total gerne empfehle. Und das packen wir noch mit in die Shownotes und erinnert mich auch wiederum an jemanden, Caroline von Saint-Ange, die auch ganz viel über dieses Selbstbild und dieses Mindset immer wieder erzählt und auch ein Buch geschrieben hat. Alles ist schwer, bevor es leicht wird. Das lese ich auch gerade. Da geht es ja auch ganz viel wieder um solche Möglichkeiten, den Raum wieder zu öffnen, wieder zu entdecken. Wie kann man sich Themen nähern? Wie kann man Themen sich wirklich aneignen, ohne diesen eingeschränkten Blick, sage ich mal, auf, man muss Hausaufgaben am Tisch machen zu einer bestimmten Uhrzeit. Nur dann kann es funktionieren und so, ja. Also wirklich einen weiten Blick zu haben. Wie kann man sich Themen annähern? Wie kann man es fördern? Auch durch Formulierungen, dass man offen bleibt für Themen und weiterschaut. Genau, auch da könnt ihr alle, die zuhören, mal ein Interview angucken. Ich suche nochmal raus, pack das in die Shownotes, wo Caroline im Podcast nämlich schon mal war und da es ganz viele Querverbindungen gibt, einfach zu Menschen, die mit einem ähnlichen Ansatz versuchen, jungen Menschen diese Freude und diese Neugier beizubehalten und dazu verhelfen, dieses Growth Mindset einfach, diese Denkweise zu verinnerlichen. Ich kann es noch nicht, ja, und ich bin ungeübt da drin, aber es ist nicht so, dass ich es nicht kann. So, ja, genau, das fiel mir gerade beides dazu ein. Und wie können wir es schaffen, tatsächlich im Alltag diesen Zauber von Mathe zu behalten? Hast du Ideen zu oder hast du ja Ideen zu, was man tun kann, dass es vielleicht gar nicht dahin kommt, wobei wir das ja auch nicht verhindern können für alle und immer, aber wie können wir diese Lust an Mathe und dieses Ja, klar, Mathe, wie es in deinem Logo steht, wie können wir das beibehalten?
Ja, das ist sicherlich ein interessanter und auch ein, natürlich auch ein sehr individueller Weg, den Familien da gehen. Denn die Einflussfaktoren, die sind ja doch sehr spezifisch, je nach Situation in Schule und Familie und Kind etc. Aber definitiv gibt es da ein paar Ansatzpunkte. Also ein interessanter Ansatzpunkt ist zum Beispiel, dass Kinder auf dem Weg des Lernens ab der ersten Klasse, sage ich jetzt mal, ja auch lernen müssen, dass durchaus eine gewisse Anstrengung normal ist. Das ist noch so ein anderer Mythos, der herrscht. Es muss einem leicht fallen, sonst ist man nicht so gut da drin. Und auch das ist natürlich eine Erfahrung der Kinder, dass sie merken, wenn ich jetzt hier Anstrengung fühle, dann gehört das ein Stück weit dazu. Und das hat zum Beispiel Joe Bowler, findet ihr auch in den Shownotes hoffentlich, eine ehemalige Mathematikpädagogin, die jetzt auch in den USA, Stanford, ja, forscht. Die hat herausgefunden, dass wenn, oder im Prinzip sie hat es eingebaut in ihren Mathe-Lehransatz, so müssen wir das sagen, denn herausgefunden haben es auch viele andere, die dazu beigetragen haben. Aber der Hintergrund ist der, dass wenn Kinder von Anstrengung, und ehrlich gesagt nicht nur Kinder, sondern wir alle, wenn wir von Anstrengung und einem Stressgefühl ein Bild haben mit, ach, das ist jetzt aber aufregend oder anstrengend, aber damit wächst mein Gehirn, damit komme ich weiter. Das ist eine positive, ein positives Zeichen, dass es gerade echt anstrengend ist. Dann hat das einen ganz anderen Effekt als dieses, oh, das ist anstrengend, ich kann das nicht, wie doof, etc. etc. Und an der Stelle kann man natürlich ganz viel dafür tun, wie geht man eigentlich damit um, wenn diese Anstrengung sichtbar ist. Ja, das kann schon mal anstrengend sein, das stimmt. Aber im Rückblick wirst du dir auf die Schultern klopfen. So, Anstrengung, da wächst dein Gehirn. Das funkt wie verrückt, wenn du dich anstrengst und über irgendwas nachdenkst. Dann entstehen neue Möglichkeiten im Gehirn. Die sind sozusagen wie eine Sternschnuppe als Vorboten von eben dem Können, was da entstehen kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man Anstrengung nicht scheut. Interessant ist zum Beispiel auch die Erkenntnis, dass Menschen, die ein festes Mindset haben, Anstrengung und dann an ein Talent glauben oder an ihr Talent glauben, Anstrengung eher meiden. Das ist in Forschungen herausgekommen. Also, oder Herausforderungen eher meiden, denn das könnte ja dann doch das Talent in Frage stellen. Und Menschen mit einer Wachstumsdenke oder einem Growth Mindset, die gehen Herausforderungen an, weil sie wissen, das ist Teil der Erfolgsspirale, damit wachse ich. So, und damit arbeitet das dann, das arbeitet sich so miteinander hoch. Also ein wertvoller Tipp, das Thema Anstrengung und Stressempfinden mit den Kindern positiv zu belegen. Wie toll, da beneide ich dich drum, du wächst gerade. Weiterer Punkt, wie man die Motivation offen halten kann bei Kindern, ist sicherlich auch, dass sie wirklich selber erlernen, es gibt da diesen Unterschied. Glaube ich an ein Talent oder glaube ich daran, ich strenge mich an und lerne? Und es verändert sich auch mit Übung und es verändert sich auch mit guten Gesprächen über die Inhalte und mit den richtigen Aufgaben und der richtigen Hilfe etc. Wenn man das mit Kindern auch so bespricht, dass die einen Blick dafür gewinnen, dann wird sich deren Einstellung natürlicherweise öffnen, weil sie da viel mehr Möglichkeiten erleben. Denn sie werden dann in Situationen, wo sie merken, boah, das hat jetzt geklappt, viel bewusster diese Situation wahrnehmen können. Das mit der Negativbrille, manchmal klappt was, aber eigentlich kann es nicht. Also über Mindset und über Einstellung und so mit den Kindern auch immer reden und immer transportieren, wie du das eben so schön gemacht hast, zu sagen, na, das geht noch nicht. Ist ja auch kein Wunder. Geht auch nicht alles von Anfang an. Aber wart mal ab. Ich denke, diese beiden Schrauben, die machen ganz, ganz viel aus. Und natürlich kommt noch so ein bisschen das Gefühl dazu, die richtige Dosis, wenn es einfach zu viel ist, dann überflutet das einfach das Kind und die Gefahr ist oder das Risiko ist heute leicht gegeben. Hausaufgaben, üben für Arbeiten, etc. etc. Das muss wohl dosiert werden. Da gebe ich als Lerntherapeutin auch Eltern immer die Stärkung mit, grenzt es ein. Wenn es zu viel ist, grenzt es ein und sagt dem Lehrer Bescheid. Wir haben hier heute reduziert, weil so. Da darf man nicht vor zurückscheuen. Aufgaben, Übungen, Hausaufgaben müssen wohl dosiert sein für Kinder. Sie sollen auch nicht immer weniger werden, sobald das Kind sagt, und diesen Weg entdeckt, ach, wenn ich genug jammer, werden die Hausaufgaben weniger. Das haben ja auch schon mal Mütter gesagt. Also man muss da ein gutes Gefühl für die Sache entwickeln. Auf jeden Fall, das gehört da auch zu. Ja, und so ist es dann ein Weg, auf den die Familie sich begeben kann mit der Motivation. Ich möchte aber einen Punkt noch ergänzen, der in Mathe so wichtig ist. Der ist nämlich auch bei Forschungen herausgekommen. Und zwar ist die Überschrift Mathe Angst. Mathe Angst ist tatsächlich Forschungsgegenstand. Insofern, Mathe Angst ist Wirklichkeit, nicht irgendein Kopfgespinst, sondern sie wurde in Experimenten nachgewiesen. Und Mathe Angst entsteht auf vielfältigste Art und Weise. Aber eine Möglichkeit ist, dass Eltern, die schon unangenehm berührt sind von Mathe, wenn die sich dann Mühe geben und ihren Kindern bei den Hausaufgaben helfen, ist das Risiko relativ hoch, dass sie diese Matheangst übergeben. Oder diese Scheu oder dieses Unwohlsein. Drück es anders aus, aber es ist und bleibt dasselbe. Es bleibt eben diese Atmosphäre von, gerade verschließt sich alles in meinem Herzen und Hals und Kopf so. Insofern an der Stelle bitte auch die Eltern ruhig das Selbstbewusstsein haben, wie sie zu Mathe stehen und sich dann entweder aus den Hausaufgaben tatsächlich zurückziehen, das in Absprache mit der Lehrkraft, oder andere Wege finden, also spielerische Wege mit Mathe, auch wieder selbst in Berührung zu kommen, um da dann sich selbst zu öffnen und so dem Kind zu zeigen, oh, wir können ja unbeschwert über Mathe reden. Das ist nicht das Problem. Die ein oder andere Aufgabe, da brauchst du die Hilfe der Lehrerin. So, dass man damit auch gut umgeht von der Elternseite, um die mit Motivation nicht zu belasten.
Ja, absolut. Das glaube ich, genau. So diese eigene Story, die man so mitgibt, ja, und wo man schon so viel vorgibt oder mitgibt dem Kind, was vielleicht eigentlich oder auf jeden Fall ganz andere Voraussetzungen hat, sich dem Thema unvoreingenommener nähern könnte, wenn wir uns zurückhalten mit unserer Bewertung der Dinge. Ja. Du hast es ja auf deiner Homepage auch geschrieben, so nicht immer, wenn jemand nicht gerade gut in Mathe ist und dieses Gut auch wieder in Klammern, wer gibt es vor, was ist gut und was ist nicht gut. Aber nicht unbedingt, weil mir Mathe nicht liegt, ich nicht gut drin bin, wie auch immer, hat es nicht gleich was mit Dyskalkulie oder einer Rechenschwäche sowas zu tun. Wenn wir jetzt es schaffen, unvoreingenommen dem Thema Mathe zu begegnen, als Eltern oder auch als Lehrkräfte. Wo kann aber der Punkt sein, wo man doch noch mal genauer hinguckt? Sei es jetzt diese Angst, die du gerade beschrieben hast, oder aber auch tatsächlich, ja, tatsächlich Sachen wie Dyskalkulie oder sowas, wo du sagen würdest, okay, da darf und ist es auch gut, vielleicht wenn sich jemand zum Beispiel an dich wendet, um das Thema zu bearbeiten, was sind da Anhaltspunkte oder können da Anhaltspunkte für sein?
Ja, also das sind tatsächlich mehrere Anhaltspunkte. Ich würde sagen, es gibt schon ganz früh, sogar vorschulisch, Anhaltspunkte. Wenn die Eltern im Entwicklungsfortschritt des Kindes an verschiedensten Stellen Verzögerungen feststellen, und das kann ja diverse Ursachen haben, dann macht es sicherlich Sinn, von früh an, also das Jahr vor der Schule vielleicht sogar, einfach mal mit jemandem ins Gespräch zu kommen und zu sehen, wie ist denn der Entwicklungsstand des vorschulischen mathematischen Lernens. Da wird dann immer so ein bisschen geschmunzelt, denn natürlich geht es hier nicht um Arbeitsblätter und Rechnungen, sondern vorschulisch hieße, das Kind kann schon kleine Mengen wahrnehmen. Wenn ich dem drei Murmeln auf den Tisch lege, dann auch nur relativ kurz, dann weiß das Kind, das sind drei und kann mir das beweisen, indem es sie nachzählt und zwar relativ gut zählt, mit dem Finger auf eine Murmel tippt und die dann zählt. Also es tippt eins und sagt eins, es tippt die zweite an und sagt zwei und es tippt die dritte an und sagt drei und weiß dann, das letzte Zahlwort, das ich gesprochen habe, die drei, bedeutet die Menge aller Murmeln. So, wenn solche Dinge, die können dann einfach mal angeschaut werden, das können aber auch Eltern selber machen im Prinzip. Aber wenn sie merken, so dieses, das ist eine Menge und welche Zahl gehört zu dieser Menge, die 2 steckt übrigens in der 3, denn es sind, hier sind 2 Murmeln in den 3. Wenn solch ein Grundverständnis da ist, ist das Fundament schon mal gelegt. Wenn das eher unsicher ist oder ja, manchmal gibt es auch interessante, kuriose Erfindungen, die die Kinder sich dann zurechtgelegt haben, weil sie ja irgendwie zurechtkommen müssen mit diesem Dialog. Jetzt muss ich hier die 3 einbauen und die 2, aber ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Und sie sagen irgendwie irgendwas oder zählen so, dass der Erwachsene gar nicht nachvollziehen kann, was das Kind da wirklich macht. Dann würde ich mal mit jemandem ins Gespräch kommen, um das angucken zu lassen. Es geht aber wirklich vorschulisch um den Bereich, wie werden Mengen wahrgenommen und ist das die Bedeutung einer Zahl auf Basis dieser Mengen? Hat sich das entwickelt? Oder solche Dinge wie es sortiert nach Größe oder es sortiert nach Farbe auch. Also es gibt solche Vorläuferfertigkeiten, werden die genannt, wo man doch sehen kann, da sind die Grundzüge von mathematischem Verständnis, die entwickeln sich. Sowas wie mehr oder weniger, also so die einfachsten Dinge eben. Schon früh einen wertvollen Kontakt herstellen, wenn man sieht, da passieren Abenteuer, wenn wir dieses Thema aufgreifen. Oder den Tisch decken. Wir haben 4 Gäste. Wie viele Teller brauchen wir also? Solche einfachen Dinge vorschulisch. Der zweite Punkt ist dann, wenn die Schule losgeht, Wir sollten uns überhaupt nicht einlassen auf das Thema, das wächst sich heraus. Wenn in den ersten beiden Schuljahren, und ich würde fast sogar sagen im ersten Schuljahr, festgestellt wird, hier gibt es eine große Diskrepanz, das Kind kommt mit schlechtem Gefühl nach Hause, es versteht nicht, was es zu tun hat oder die Aufgaben, das passt nicht. Das kann an mehreren Dingen liegen. Das kann leider ja auch daran liegen, dass Unterrichtsausfälle, Fachpersonal fehlende etc. gerade in Mathe große Folgen haben im ersten Schuljahr und im zweiten. Auch dann würde ich mir umgehend Hilfe suchen. Und zwar dränge ich so sehr auf die frühe Hilfe, weil das eine ganz unvoreingenommene Lernbegleitung sein kann. Da baut sich noch nicht so viel Stress auf beim Kind. Da kann man spielerisch mit dem Kind arbeiten, um eben diese Lücken zu schließen. Und das möchte ich wirklich nochmal betonen. Es geht darum, Entwicklungslücken zu erkennen und die ganz gezielt zu schließen. Es geht nicht darum, einen Test zu machen und zu sagen, es ist Rechenschwäche. Diese Etiketten, davon halte ich nicht viel, die bringen uns pädagogisch überhaupt nicht weiter. Außer, dass es einen Haken gibt und das Kind zieht sich den Schuh an. Ich habe 16-jährige Schüler, die lassen diesen Schuh nicht mehr los. Die bestehen darauf, dass sie Dyskalkulie haben. Und das ist schade. Eine Schülerin sagte mir, jetzt habe ich den Schulabschluss und ich habe meiner Dyskalkulie in den Arsch getreten. Erstmal Platze. So, das habe ich mal gehört und das fand ich sehr plakativ. Das war wirklich kraftvoll. Aber oft wird das zur Identität. Und das dürfen wir nicht zulassen. Das auf keinen Fall. Damit lassen wir unsere Kinder im Stich und damit schreiben wir unsere Kinder krank und da bin ich völlig gegen. So, es geht darum zu sagen, wo steht das Kind in seiner Entwicklung und in seinem Lernen und welche Lücken sind zu schließen. Und der zweite Schritt ist dann vielleicht, wenn man Lücken geschlossen hat, zu sehen, gibt es denn hier Lernprozesse, die schwerer sind, als sie sein müssten? Dass mehr Zeit gebraucht wird, dass das Fehlerrisiko größer ist, dass die Unsicherheit größer ist, sodass dass doch auch schnell wieder ein Stressempfinden entstehen kann aufgrund dieser Situation, weil der Unterricht hat ja seinen Rhythmus. Und dann müsste man eben schauen, wie kann man diese Lernprozesse trotzdem unterfüttern und stärken, sodass das Kind dann wohlbehütet auch seinen Lernweg gehen kann und gut unterstützt werden kann. Stressempfinden ist eigentlich nach der frühen Lernzeit für mich der beste Indikator, wo ich Eltern empfehlen würde, sich Unterstützung zu suchen. Und ich würde da an der Stelle auch nicht unbedingt von Rechenschwäche reden, sondern erstmal zu gucken, wie können wir hier stärken, wo sind die Ressourcen, was kann das Kind schon und wie können wir jetzt die Unterstützung geben, die es genau braucht.
Ja, genau. Ich glaube, es kann natürlich Momente geben, wo Menschen so Diagnosen, und das muss jetzt gar nicht unbedingt nur Dyskalkulie sein. Es gibt ja auch viele andere Sachen, die mit reinspielen können, wo das eine Erleichterung sein kann, ein Aha-Effekt. Deshalb funktionieren all diese Möglichkeiten nicht und all diese Stellschrauben bringen mich immer noch nicht dahin. Aber ich glaube, dass, wie ich dich jetzt auch verstanden habe, das ist eben das Ende einer Reise des Ausprobierens. Woran kann es noch alles liegen? So, ja, liegt es vielleicht dran, dass man den Zugang noch nicht bekommen hat, dass man noch nicht verstanden hat? Liegt es vielleicht an dem zeitlichen Rahmen, den man zur Verfügung hat? Liegt es vielleicht an den Glaubenssätzen, die man schon vorher verinnerlicht hat? Also es gibt so viele Ansatzpunkte, die man abtasten kann, bevor man jemanden einen Stempel von Dyskalkulie oder Rechenschwäche oder sowas gibt, und wo man ansetzen kann, so, ne, bevor man solche Zuschreibungen dann wirklich, ja, sich auch festigen und ein Stück weit zur Identität werden, wie du gesagt hast, ne? Ja.
Ja, es ist an der Stelle wirklich wichtig, dass man sieht, diese Diagnose Dyskalkulie, die braucht man als bürokratischen Türöffner an vielen Stellen. Damit ist schulisch einiges verbunden, damit sind auch Förderangebote oft verbunden, ne? So im Sinne von, ohne Diagnose gibt es die Förderung nicht. Aber wir müssen die Kinder schützen vor, ich habe Dyskalkulie, solche Sätze dürfen einfach nicht fallen. Jeder lernt unterschiedlich. Jeder lernt einfach unterschiedlich. Und Kinder lernen unterschiedlich aus verschiedensten Bedingungen, weil sie frühe Lücken haben und deswegen nicht weiterkommen. Und das ist in Mathe sehr, sehr streng. Frühe Lücken verhindern das Weiterkommen in Mathe regelrecht. Das ist in keinem anderen Fach so rigoros wie in Mathe. Kinder können nicht weiterkommen. Ja, vielleicht ist das Lernen anders bei diesem Kind. Dann braucht es eine entsprechende Begleitung. Unser Schulsystem kann nicht alle Varianten von Lernbegleitung bieten. Das muss man den Kindern auch erklären. Das passt eben nicht zu dem, wie Schule funktioniert im besten Maße, was man sich vorstellen kann. Aber dennoch können wir Hilfen in Anspruch nehmen, so dass es begleitet werden kann. Also insofern so würde ich am liebsten immer mit Dyskalkulie oder Rechenschwäche mit solchen Titeln umgehen, dass sie die Situation beschreiben, aber nicht das Kind und seine Möglichkeiten. Es gibt auch Studien, die gezeigt haben, dass eine ganz gezielte Intervention möglichst früh und möglichst intensiv tatsächlich das abändert, diese Diagnose. Und das wird aber auch seltenst Aufklärung zu den schönen Etiketten, Rechenschwäche, Dyskalkulie etc. Die Aufklärung, die wäre so komplex, die wird oft von was da wirklich alles hintersteht. Und dahinter steht eben auch, die kann durchaus Zeit gar keine Rolle mehr spielen, diese Diagnose. Es gibt Studien, dass Interventionen wirksam sind an der Stelle.
Okay, ja, spannend. Ja, ich habe zwei Gedanken dazu. Einmal fällt mir ein, nochmal aus diesem Buch, was ich eben schon gesagt habe, geht es in einer Stelle auch darum, dass manchmal auch der Ansatz oder der schulische Ansatz vor allem einer ist, der vielleicht nicht jedem Kind liegt. Also diese Herleitung von Formeln zum Beispiel, um das mathematisch ergründen zu können, ist nice to have, also schön, wenn man es versteht. Aber es ist nicht unbedingt relevant, um sich einem Thema nähern zu können und auch um damit arbeiten zu können. Und in diesem Buch von Caroline geht es dann darum zu sagen, es gibt ja auch, also beim Backen und Kochen ist es ähnlich. Es gibt Menschen, die können es total ergründen, warum hat es nicht funktioniert oder wie muss ich Sachen zusammenmixen, damit das und das bei rauskommt und so auch auf Fehlersuche gehen können durch dieses Intuitive und Forschende. Aber das ist nicht jedermanns Ding. Und sie beschreibt darin, dass man auch gerade beim Thema Mathe auch einfach ein Rezeptrechner sein kann, sozusagen. Also man bekommt gezeigt, wie kann man es rechnen. Man bekommt den Weg gezeigt, wie kann es funktionieren. Und den kann man einfach abarbeiten. Nicht jeder muss unbedingt so forschend und intuitiv sein, dass er das komplett in sich erschließen kann, sondern es reicht auch für viele, dieses Rezept zu wissen, das ist das Thema, so kann ich das rechnen und das kann ich einfach machen, so, ja, diesen Weg abgehen zu können, ohne in jeder Tiefe das voll umfassend verstanden haben zu müssen, so. Und das fand ich einen schönen Vergleich zu sagen, ja, schulisch gesehen ist es oft so angelegt, dass man erstmal sehr tief in ein Thema abtaucht, um es dann möglichst zu bearbeiten. Aber das muss gar nicht ein Indiz sein, ob man es gut kann oder nicht, sondern es kann auch einfach sein, dass man gut damit rechnen kann, weil man dieses Rezept eben hat, was man abarbeiten kann. Und auch das kann schon ausreichen, um Mathe positiv empfinden zu können, ja, weil man eben diesen forschenden, tiefen Charakter gar nicht unbedingt braucht. Vielleicht fiel mir gerade dazu noch ein, das ist eigentlich eine nette Idee ist sozusagen, ne? Nicht überall diesen schulischen Charakter so sehr als Maßstab nehmen zu müssen, sondern wirklich auch zu gucken, wie geht's mir denn wirklich damit, wenn ich da auf mich schaue, so, und auf das, was ich gebrauchen kann.
Ja,
Und
ich
dann,
überlege gerade ein bisschen.
ja.
Darf ich, was mir dazu, wenn ich so meine Schüler durchgehe, ich muss gestehen, so wie meine Kinder Schule erlebt haben und die Kinder um mich herum aus befreundeten Familien und meine lerntherapeutischen Kinder, es ist, und auch tatsächlich, es gibt von Joe Bowler einen ganz tollen Film, so einen kleinen Clip, wo Kinder erzählen, wie empfinden sie eigentlich Mathe. Tatsächlich entsteht doch über den Unterricht transportiert oft das Bild, Mathe ist nichts anderes als auswendig lernen und regeln. Und wenn man dann mal versucht, sagen, wie sind denn hier eigentlich die Zusammenhänge? Was bedeutet das denn, was da steht? Hatte ich heute gerade erst wieder mit einem Kind. Der schrieb dann in Mathe-Symbolik eine gewisse Aufgabe auf und dann fragt jemand, was bedeutet das eigentlich, was du da hingeschrieben hast? Kannst du mir eine Geschichte dazu erzählen oder ein Bild malen? Das war nicht möglich. Und wenn das so ist, dann ist das ein bisschen anders, als was du aus dem Buch jetzt vorgestellt hast. Aber und wenn das so ist, dann passiert aber Folgendes. diese Rezepte, die werden in Mathe irgendwann so viele und man muss so viel auswendig lernen. Und das sehe ich halt ganz oft auch bei meinen Schülern. Dann ist immer dieses so, wie war das nochmal? Also eigentlich bräuchte man dann irgendwie so ein kleines Handbuch, was man mitnimmt, weil das ist wirklich dieses Auswendiglernen, das killt halt irgendwann die Motivation. Das stelle ich jetzt wirklich sehr, sehr gern daneben. Jetzt kann ja jeder schauen, welche Erfahrungen macht er denn. Da gibt es sicherlich beides, auch je nach Thema. Was ich glaube, wichtig finde, wenn ich das beides jetzt einfach mal so nebeneinander sehe, ist, dass man sich nicht auf eins von beiden, in eins von beiden verbeißt. Es ist sicherlich richtig, man muss nicht in der Bedeutung erschließen und verstehen, denn der Matheunterricht geht halt weiter. Und das sollte wohl dosiert sein. Was gebe ich dem Kind jetzt noch mit als Hintergrundverständnis? Der Unterricht sollte so aufgebaut sein, dass immer versucht wird, möglichst den Hintergrund in die Bedeutungshoheit der Kinder zu legen. So, wie hast du das jetzt eigentlich verstanden? Was bedeutet das für dich? Wie ist deine Deutung davon? Wie kann man das auch vielleicht anders sehen? Solche Fragen gehören definitiv in den Unterricht. Aber an irgendeiner Stelle kann man auch sagen, dieses Thema, da fehlt mir irgendwie noch eine ganze Menge zu und wir schreiben demnächst die Arbeit. Ich lerne jetzt diese Formel und dann wende ich die einfach an. So, dann ist das halt der Shortcut. So, der Begriff ist, glaube ich, mittlerweile schon eingedeutscht, ne? Dann ist das erstmal die Abkürzung, wohl wissend, dass das jetzt nicht ja, durchdrungen ist, aber es hilft jetzt in dem Moment erstmal weiter. Aber dieses, ich würde niemandem empfehlen, verlasse dich einfach auf Mathe als Rezeptbuch und gut ist. Nein, das wird immer schlimmer. Weil müssen die Klammern auswendig gelernt werden, dann muss die Formel auswendig gelernt werden, dann muss auswendig gelernt werden, wann welche Formel, dann müssen Rechenwege auswendig gelernt werden. Das wird echt viel. Und es macht alles keinen Sinn. Ja, das ist so, als würde ich dir chinesische Schriftzeichen beibringen, ohne jemals eine Bedeutung. Ja, das hat man als Mensch keine große Lust zu irgendwann mehr.
Ja, das ist so ein bisschen, wie du sagst, oder und ich glaube auch, das jetzt unterschlagen zu haben, dass sie auch da sagt, auch da dürfte man mal hinschauen, ob es das braucht, so in aller Tiefe, ne? Und das ist diese typische Formelsammlung irgendwie, die man mitgibt, ne, für Abschlussprüfungen zum Beispiel, wo man einfach dieses immense Masse an auswendig gelernten Dingen eben entlastend auf einem Stück Papier hat und damit arbeiten kann einfach, ne? Sich als eine Art Werkzeug einfach es anwenden kann und so. Und dass man einem ausreicht, um eben gar nicht erst in diese Frustration vielleicht auch zu kommen, wenn man eben nicht diesen Zugang findet, ne? Themen so tief begreifen zu können. Genau, aber wie du sagst, es können natürlich zwei verschiedene Ansätze sein, wie man auch mit Mathe umgehen kann, ne? Ob man dieses tiefe, erforschende und wirklich diese sich erschließende Mathematik für sich entdeckt oder ob man auch einfach offen bleiben kann für den Weg zu sagen, ich kann das für mich nutzen, ich habe dieses Werkzeug und ich muss gar nicht der große Matheforscher sein, so, ne? Ich muss da kein Mathestudium für mich ergründen und trotzdem kann ich Mathe gegenüber offen bleiben, weil ich erkenne mit den Werkzeugen im Fall von Formeln oder sowas, wie ich es nutzen kann für meinen Alltag und wie ich es da einbinden kann. Und das fiel mir auch eben ein, wo du sagtest zum Thema Früh und Fördern und Mathe und so, wie wahnsinnig viel Mathe ja wirklich im Alltag auch steckt. Ja, ich habe da vor kurzem einen Post drüber gemacht, so wo ist Mathe im Alltag? Einfach diesen Blick zu öffnen und da wirklich hinzuschauen, wie kann denn Mathe wirklich aussehen? Ja, das ist das Abmessen von Flüssigkeiten oder das ist das Durchzählen von Süßigkeiten oder das Durchzählen von Bauklötzen und das Teilen von Kuchenstücken und all solche Sachen, ja, das Ausrechnen von Preisen oder Uhrzeiten, all das ist ja Mathe, das jeden Tag in unserem Alltag steckt. Und es ist so schade, wenn man sich beschränkt durch dieses ich kann kein Mathe oder ich habe da keinen Zugang zu, weil es einfach so viel einengt, statt den Blick wirklich weit offen lassen zu können, zu sehen, wie viel Mathematik und Zahlen und Mengen und alles, was damit zusammenhängt, in unserem Alltag steckt und da einfach so einen positiven Umgang sich behalten zu können, ne? Und das ist ja gerade in den ersten Lehrjahren noch so gut funktionieren kann, weil man wirklich da spielerisch ganz, ganz viele Möglichkeiten hat, sich das zu ergründen und da reinzufühlen, wie viel Mathe da eigentlich in den einfachsten und alltäglichsten Sachen steckt. So, ne?
Ja, das war eine sehr schöne Beschreibung. Das ist wirklich so. Also es ist, eigentlich ist es sehr unklar und spannend und anregend, wenn man sich auf diese Zusammenhänge einlässt und den Umgang mit Zahlen, die halt überall auftauchen. Und ja, das kann man eigentlich nur jedem Kind wünschen, dass der Unterricht diesen Raum bietet, was eine große Weichenstellung ist für viele in Mathematik, ist, wenn es eben darum geht, jetzt bloß den Test in der Zeit schaffen. Also ganz, dieses ganze Thema Zeitdruck in Mathe ist ein solcher Killer für das Fach. Das sagen, überall lese ich von Mathematikern, die sagen, Zeitdruck hat in Mathe nichts zu suchen. Und heute gibt es mittlerweile Erkenntnisse, die den Einfluss von Zeitdruck auf Stressempfinden und Stressempfinden auf die Möglichkeit des Arbeitsgedächtnisses untersucht haben, die ganz klar feststellen, Zeitdruck behindert das Arbeitsgedächtnis. Und Mathe ohne Arbeitsgedächtnis ist einfach, als würde ich im Sportunterricht einen Wettlauf machen und den Kindern die Füße zusammenbinden. Das Zeitdruck gehört nicht in den Matheunterricht. Und das ist der Anfangspunkt von einer scheiternden Lernkarriere schlimmstenfalls, weil Stressgefühl, Arbeitsgedächtnisverlust, Versagensängste einen solch unguten Teufelskreis bilden. Insofern lieber wirklich die Schiene, wie du sie gerade so schön dargestellt hast. Wir entdecken Mathematik und wir geben uns den Raum, das zu entdecken und den Zeitdruck, wo auch immer es geht, rausnehmen. Unbedingt, ja.
Ja, ist nochmal ein schöner Aspekt, weil gerade dieses Zeitliche, auch im schulischen Rahmen, ne, diese 45-Minuten-Taktung, wo ja auch viele Lehrkräfte sagen, boah, so kann ich nicht arbeiten, ne, wenn nach jeder 45 Minuten hier die Glocke klingelt oder was auch immer. Das ist nochmal ein guter Punkt zu sagen, okay, da darf man wirklich mal hinschauen, wie viel Sinn das macht, gerade wenn man zum Beispiel zu Hause damit arbeitet, ne, und wo kann man diesen Zeitdruck auch wirklich rausnehmen, um da noch viel mehr Möglichkeiten zu haben. Ja. Wenn du es zusammenfassen würdest, so mit deiner Arbeit, die ich ja, wie gesagt, deine Internetseite verlinke ich da nochmal. Was würdest du zusammenfassen sagen? Was ist dein Anliegen? Was wünschst du dir für die Mathematik und das Leben der jungen Menschen? Kannst du es irgendwie zusammenfassen, wie wir weitermachen können mit Mathe im Alltag?
Ja, da geht mir das Herz auf. Ganz gerne. Also ich versuche es mal, kurz mal. Also was ich mir wünsche und was ich den Kindern bei jeglicher Gelegenheit versuche mitzugeben, ist den Glauben an sich selbst und die Neugier aufrechtzuerhalten. Und das eben insbesondere in Mathe. Denn da gibt es verschiedenste Botschaften um Mathe herum. Wir hatten es eben, Talentglaube, oder das Schreckgespenst, Rechenschwäche. Oder ja, Mathe ist auswendig lernen und regeln. Oder wenn man schnell ist in Mathe, ist man gut. All diese Botschaften, die einfach nicht stimmen, die aus einer alten Welt stammen, wo wir nichts über Lernen und Hirnprozesse wussten, die widerlegt sind. Insofern, an der Stelle wünsche ich mir wirklich sehr, dass wir den Kindern den Glauben an sich zurückgeben oder ihn bewahren, wenn er noch da ist. Und damit das Lernen offen halten. So hatten wir auch begonnen heute, diese Öffnung, Türen öffnen etc. Und natürlich wünsche ich Lehrkräften dabei, dass sie alle Möglichkeiten, die sie haben, an der Stelle für sich ausschöpfen können und auch ausschöpfen wollen. Das ist sicherlich auch ein Schritt, den Lehrkräfte an der Stelle zu gehen haben. Ja, Unterrichtsstrukturen sind so eine Herausforderung für sich. Aber man kann sich auf den Weg machen und da wünsche ich mir auch ganz viel Mut und Wille. Ja, und ich denke, was wir heute besprochen haben, dieses ganze Wissen um Mindsets, sei es jetzt fest versus wachstumsorientiert auf der einen Seite oder eben Stress macht mich krank versus Stress und Anstrengung ist ein Stück weit normal und gehört dazu und das Gehirn floriert über diesen Weg und wächst und gedeiht das Lernen, dass man dieses Wissen über, wie denke ich eigentlich, wie ist meine Grundhaltung zum Lernen, transportiert. Weil allein damit öffnet sich auch schon wieder eine ganze Menge in dem Prozess. Und als drittes würde ich fast noch ergänzen, lasst uns das richtige Lob verteilen. Wir dürfen hohe Erwartungen haben in Mathe an alle Kinder. Kinder können schulische Mathematik lernen. Und das richtige Lob hilft ihnen auf dem Weg zu den richtigen Mindsets. So, statt zu sagen, Mensch, du bist ja richtig gut in Mathe, sollten wir lieber darauf gucken, deine Anstrengung heute war herausragend. Oder wie du heute das Thema erklärt hast, war phänomenal. Dass wir mehr loben in Richtung Einsatz und Engagement und Handlungen, die das Kind gezeigt hat, als das kann es oder das kann es nicht. Das ist sicherlich auch etwas, was ich dem ganzen Lernumfeld wünsche, so ein bisschen spielerisch mit, wie kann ich gut loben, zu arbeiten. Und im
Ja,
Großen und Ganzen wünsche ich mir natürlich für das Bildungssystem, jetzt werde ich aber ausgeliefert, nur ich möchte vielleicht an der Stelle kurz einbringen, dass wir eine Mathe-Petition gestartet haben, wo wir gerne auch den Link mit in die Shownotes hängen können. Das fände ich ganz toll, wo es eben um Bildungssystem und mathematische Bildung geht und wir gerade Stimmen sammeln für ja, einen Aufruf, den wir dort niedergeschrieben haben. Da freue ich mich um jeden Teilnehmer, sodass das auch weitergegeben werden kann an die politischen Stellen. Bestenfalls auch die Presse aufmerksam wird. Das wäre auch eine schöne Gelegenheit, um hier noch ein bisschen ja, Motivation zu stiften.
Ja, total schön. Also ich mag unser Thema heute, was ja wirklich so übergreifend eigentlich mal wieder deutlich macht, es geht nicht unbedingt um einzelne Themen, ob Physik, ob jetzt Mathe, ob Kunst oder was auch immer. Es geht nicht darum, wo bin ich gut, wo bin ich durch Talent gesegnet und all solche Annahmen, sondern eigentlich öffnet es uns Türen, wie wir mit uns selbst reden, was wir über uns selbst denken und wo wir selbst uns den Weg offen lassen, lernen zu können. So, ja, und diese Glaubenssätze und Selbstzuschreibungen zurückstellen, in eine alte Truhe weit wegpacken und sagen, dich brauche ich nicht mehr. Ich probiere es jetzt anders. Ich kann Mathe lernen und üben und dann kann ich damit gut umgehen. Und das eröffnet einfach die Türen noch viel mehr als ein Buch oder ein Arbeitsmittel oder sowas, was natürlich auch hilfreich ist, da gute Materialien zu haben. Aber erstmal der Weg geebnet sein muss, um sich überhaupt darauf einlassen zu können, oder? Und das einfach da sich auf den Weg zu machen und diese Grundlagen weitergeben zu können, das ist, glaube ich, was super entscheidend ist und die grundlegende Entscheidung, um überhaupt zum Beispiel dem Thema Mathe gegenüber offen bleiben zu können. Und ja. Das ist, glaube ich, super wertvoll, das immer wieder und immer mehr an allen möglichen Stellen zu sagen, damit es immer mehr Menschen hören und da für sich diesen Weg so beschreiten können und das auch weitergeben können an Kinder, Enkelkinder, wen auch immer, Schüler, Schülerinnen, denen man begegnet.
Diese
Ja.
Grundhaltung ist ansteckend.
Ja,
Über
total.
Menschen hinweg und auch über Themen hinweg. Wenn man eine solche Grundhaltung in einem Fach oder in einem Bereich kultiviert und pflegt und entwickelt und wachsen und gedeihen lässt, dann schwappt das über auf andere. Weil warum sollte ich sagen, in Fremdsprachen lerne ich und es klappt gut und es macht mir Spaß, etc. Und sagen ja, aber in Mathe nicht. Im Prinzip ist der Mechanismus dahinter doch, ich beschäftige mich damit, ich habe mich extra hingesetzt nochmal für die Vokabeln, ich habe mich extra nochmal hingesetzt für die Grammatik, Mir macht das total Spaß, englische Lieder zu hören und den Text entsprechend aufzunehmen. Ich bin sowieso im englischen Internet unterwegs. Also da steckt ja so viel Engagement in der Sache. Mache ich das doch auf meiner Matte und engagiere mich damit und suche mir, wenn es sein muss, eine Hilfe und gucke nochmal aus einer anderen Perspektive darauf. Und dann halt auch schauen, was passiert.
Ja, absolut, stimmt. Genau. Ja, spannend. Und eine Herausforderung, da
Herausforderung.
mit helfen zu können, dieses Mathe-Stigma zu bearbeiten.
Ja, ein wunderbares Feld.
Ja, total schön. Fühlt sich das rund an für dich oder ist dir noch irgendwas im Kopf, was an der Stelle noch nicht gesagt wurde, was auf jeden Fall noch hier hingehören darf?
Also ich denke, das war sehr, sehr rund. Es ist definitiv nicht erschöpft. Wir können auch andere Themen aufgreifen, sei es, welche Rolle spielt eigentlich die Sprache in Mathematik und etc. etc. Aber ich denke, wir haben einen Fokus gesetzt. Den finde ich schön rund.
Das hört sich gut an. Ich danke dir sehr für die Zeit, die du dir genommen hast, ein bisschen die Euphorie für Mathe weiterzugeben. Und
Vielen
dann
Dank, wirklich. Danke für die Gelegenheit. Das
total
hat sehr
gerne.
viel Spaß gemacht, hier darüber zu sprechen.
War schön, genau. Wir packen alles in die Shownotes. Dann kann jeder, der sich dafür interessiert, weitergehend sich damit zu beschäftigen, danach schauen oder auch mit dir in Kontakt treten. Und dann war es das schon wieder mit unserer Folge im Podcast. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, dann schreibt uns das gerne. Wir freuen uns über Kommentare, über Austausch, über Anregungen dazu. Lasst uns eine Rezension da, wie es euch gefallen hat, und teilt die Folge mit allen, für die das Thema interessant sein kann. Auf dass wir Mathe neu denken und dem Thema neu und offen und interessiert begegnen können. Mehr und mehr. Lass uns Bildung gemeinsam anders denken. Hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Bis zum nächsten.